Guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist Paulus. Ich bin ein Diener von Jesus Christus. Er hat mich zum Apostel berufen. Ja, Gott hat mir den Auftrag gegeben, seine gute Botschaft zu verkündigen. Und das möchte ich auch hier bei euch heute Morgen in Bamberg tun. Doch bevor ich in meinen Vortrag so richtig einsteige, ein paar kurze Vorbemerkungen. Also zuallererst, mir ist es absolut bewusst, dass wohl die meisten von euch schon viel vom Evangelium gehört haben. Doch leider ist es in unserer Welt heute so, dass von kleinen Missverständnissen bis hin zu regelrechten Irrlehren so einiges kursiert. Ja? Und deshalb möchte ich euch heute Morgen das Evangelium von Jesus Christus noch einmal von Grund auf erläutern. Und ich bitte euch dabei so zuzuhören, wie wenn ihr das alles zum allerersten Mal hören würdet. Ja? Damit ihr das, was ich euch heute weitergebe, dass ihr das auch später nochmal in Ruhe nachlesen könnt, werde ich mich Wort für Wort an den Brief halten, den ich an die Christen in Rom geschrieben habe. Ich werde allerdings ein paar Passagen überspringen, und zwar vor allem die, die sich ganz speziell an die Juden richten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich wahrscheinlich der einzige Jude bin hier heute Morgen. Und wenn nicht, sind es bestimmt nur Einzelne. Ja? Ich möchte auch noch zwei Begriffe klären. Zuerst, wenn ich von der Schrift spreche, dann meine ich da sämtliche Bücher des Alten Testaments. Und wenn ich vom Gesetz spreche, dann meine ich damit vor allem die ersten 5 Bücher der Bibel. Die wurden von Moses geschrieben und beinhalten die 10 Gebote und viele weitere Regeln und Gesetze, die Gott seinem Volk verordnet hat. Vom Ablauf her wird das ungefähr so aussehen: Es gibt dann nochmal eine kurze Einleitung und dann muss ich euch leider eine schlechte Nachricht bringen. Aber haltet durch. Ja, wir werden auch zur guten Nachricht kommen. Und im 4. und letzten Teil wollen wir uns dann auch ein paar Gedanken machen über dieses neue Leben, was wir jetzt leben dürfen. Doch zuallererst, und auch, dass es nicht so ein Kaltstart ist, wollen wir uns einfach gemeinsam in einem Lied noch auf Gott ausrichten. Wir werden verschiedene Lieder singen heute Morgen. Die Noemi Fabri, sie wird uns jeweils anleiten bei diesen Liedern. Und immer wenn hier vorne der Liedtext eingeblendet ist, dann seid ihr alle herzlich eingeladen mitzusingen. Jetzt für das erste Lied würde ich vorschlagen, stehen wir nochmal auf und singen zusammen: Groß ist unser Gott. Ja, wie gesagt, Gott hat mir den Auftrag gegeben, seine gute Botschaft zu verkündigen. Eine Botschaft, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Es ist die Botschaft von seinem Sohn. Als ein Nachkomme von David wurde er als Mensch aus Fleisch und Blut geboren. Und Gott hat ihn als seinen Sohn bestätigt. Er hat ihn nämlich mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Durch ihn haben wir auch den Auftrag bekommen, in seinem Namen auf der ganzen Welt Menschen für Gott zu gewinnen, sodass sie an ihn glauben und ihm gehorchen. Tja, und das ist echt ein Privileg. Aber auch ihr gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden sind. Gott liebt euch und er hat euch dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Euch allen, wie auch meinen lieben Freunden in Rom, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte, dass ihr wisst, wie oft ich schon zu meinen lieben Freunden nach Rom reisen wollte. Doch leider hat das bis jetzt einfach irgendwie nicht geklappt. So gern würde ich auch bei Ihnen Menschen für Gott gewinnen. Ja, wie in den anderen Völkern. Egal, ob sie in unserer Kultur oder einer fremden Kultur zu Hause sind. Ob intellektuell oder ungebildet. Ich fühle mich allen Menschen verpflichtet. Also, was mich betrifft, ich bin absolut motiviert, auch nach Rom zu reisen und dort Gottes gute Botschaft zu verkünden. Aber ich freue mich natürlich auch, heute hier in Bamberg Gottes gute Botschaft weitergeben zu dürfen. Weil, ey, für das Evangelium schäme ich mich nicht. In dieser Botschaft steckt nämlich Gottes Kraft, die jeden rettet, der daran glaubt. Allen voran die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Das Evangelium zeigt uns die Art und Weise, wie Gott in seinen Augen Gerechtigkeit wiederherstellt. Und dass der Zugang dazu nur durch den Glauben ist. Es heißt ja schon in der Schrift, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Aber eben, vom Himmel her lässt Gott auch seinen Zorn sichtbar werden. Und der richtet sich gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von Menschen, die die Wahrheit kaltschnäuzig ablehnen. Obwohl sie ganz genau wissen, dass es Gott gibt. Ja, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Gut, Gott ist unsichtbar. Aber seit die Welt erschaffen wurde, konnten die Menschen an der Schöpfung sehen und erleben, was Gott gemacht hat. Und konnten daran seine ewige Kraft und sein göttliches Wesen klar erkennen. Es gibt also keine Entschuldigung. Ja? Trotz allem, was die Menschen von Gott wussten, wollten sie nicht als Gott verehren oder ihm Danke sagen. Stattdessen haben sie angefangen, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und so wurde es in ihren unverständigen Herzen finster. Sie haben für sich in Anspruch genommen, sie wären besonders gebildet und wurden dabei zur Dummheit in Person. Ja, statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, haben sie angefangen, Götzenbilder anzubeten, die vergängliche Menschen oder irgendwelche Vögel oder vierfüßigen Tiere dargestellt haben. Oder Tiere, die am Boden herumkriechen. Darum hat Gott sie all ihren Trieben und Begierden überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper missbrauchten. Sie haben die Wahrheit von Gott verdreht und eingetauscht gegen ihre eigene Lüge. Sie haben angefangen, die Schöpfung anzubeten und nicht den Schöpfer selbst. Doch ihm steht alle Ehre zu, in Ewigkeit. Amen. Amen. Darum hat Gott sie all ihren schrecklichen Leidenschaften überlassen. Frauen haben sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr abgewendet und suchen sexuelle Beziehungen untereinander. Genauso haben Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau vertauscht, mit einem unnatürlichen. Männer begehren Männer und lassen ihrer sexuellen Lust freien Lauf. Und so haben sie den Lohn für ihre Verwirrung am eigenen Leib erfahren. Weil Gott ihnen gleichgültig war und sie sich keine Mühe gegeben haben, ihm die nötige Anerkennung zu geben, hat Gott sie all ihren schrecklichen Gedanken überlassen, so dass sie heute all das tun, was sie eigentlich nicht sollten. Sie sind voll von Unrecht und Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, ja, sogar Mord. Sie sind voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Im Grunde hassen sie Gott. Sie sind gewalttätig, stolz und großspurig. Sie sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun und sind den Eltern ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Im Grunde wissen sie genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach Gottes Maßstab den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch, wenn andere genauso handeln. Aber auch du, egal wer du bist, du kannst dich da nicht rausnehmen. Auch wenn du das alles verurteilst, was ich hier eben aufgezählt habe. Weil letztlich verurteilst du dich damit selbst. Wenn du über andere ein Urteil fällst, selber aber genau das Gleiche tust, dann hast du dich letztlich selbst verurteilt. Und wir wissen, dass Gott alle, die diese Dinge tun, gerecht richten wird. Oder hast du das Gefühl, Gott werde die anderen richten und verurteilen, wenn sie sich so verhalten? Aber dich, der du das Gleiche tust, ungeschoren davonkommen lassen? Siehst du das für selbstverständlich an, dass Gott mit dir bis jetzt so gütig und geduldig gewesen ist und so vieles hat durchgehen lassen? Merkst du nicht, wie Gott durch seine Güte dich dazu bringen will, umzukehren? Aber nein, du weigerst die Stufe von deinem falschen Weg umzukehren. Und so trägst du selber dazu bei, dass der Zorn von Gott immer größer wird. Und der wird einmal sichtbar. An dem Tag, an dem Gott gerecht richten wird, weil dann jeder genau das bekommt, was er aufgrund von dem, was er getan hat, auch verdient. Ewiges Leben in Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit wird er all denen schenken, die sich auch genau nach diesen Dingen sehnen und mit großer Ausdauer Gutes tun. Die aber, die nur für sich selbst gelebt haben, die sich der Wahrheit widersetzt haben und im Strom der Ungerechtigkeit schön mitgeschwommen sind, die wird der ganze Zorn von Gott treffen. Angst und Not wird über alle hereinbrechen, die nicht aufhören zu sündigen, so sicher über die Juden wie auch über alle anderen Menschen. Denen aber, die Gutes tun, wird Gott Herrlichkeit und Ehre und Frieden schenken. Allen voran den Juden, aber auch allen anderen Menschen. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Ob mit Gesetz oder ohne Gesetz. Ne? Wenn Menschen sündigen, also nicht nach dem Willen Gottes handeln, die Gottes geschriebenes Gesetz gar nicht kennen, dann werden sie unabhängig von diesem Gesetz wegen ihrer Sünden verloren gehen. Und wenn die sündigen, die Gottes geschriebenes Gesetz kennen, dann wird Gott sie nach diesem Gesetz verurteilen. Es reicht eben nicht, seine Gebote nur zu kennen, um vor Gott bestehen zu können. Nur wer nach diesen Geboten auch handelt, wird einmal für gerecht erklärt werden. Versteht ihr, wenn Menschen in Völkern, die Gottes geschriebenes Gesetz gar nicht haben, unbewusst doch nach diesen Geboten handeln, dann werden sie sich selbst zum Maßstab. Und durch ihr Verhalten beweisen sie nämlich, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen hineingeschrieben ist. Und ihr Gewissen und ihre Gedanken werden sie entweder anklagen oder freisprechen. Und all das wird zum Vorschein kommen, an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus all das richtet, was bei uns Menschen noch verborgen ist. Ja, auch das gehört zu dieser rettenden Botschaft, die ich euch heute hier weitergebe. Haben wir Juden dann den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt nicht. Wie ich das in diesem Abschnitt eben aufgezeigt habe, und auch in dem Abschnitt, den ich jetzt gerade überspringe, aufzeige, sind alle Menschen, ob Juden oder nicht, schuldig und leben unter der Herrschaft der Sünde, wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Und was über ihre Lippen kommt, ist wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur von Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, das, was das Gesetz sagt, ist verbindlich für die, die das Gesetz bekommen haben. Es kann sich hier also keiner herausreden. Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Niemand wird es jemals schaffen, vor Gott bestehen zu können, indem er das Gesetz einhält. Das Gesetz zeigt uns viel mehr unsere Sünden auf. Wir nehmen uns jetzt einen Moment, um in uns zu gehen und in Demut vor Gott zu kommen. Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Niemand wird es jemals schaffen, vor Gott bestehen zu können, indem er das Gesetz einhält. Jetzt aber hat Gott unabhängig vom Gesetz, doch natürlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten, einen anderen Weg gezeigt, wie wir vor seinem Gesetz bestehen können. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wie schon gesagt, alle Menschen haben gesündigt und können aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen. Aber das, was sich keiner verdienen kann, das schenkt uns Gott in seiner Gnade. Er spricht uns frei, weil Jesus Christus für uns bezahlt hat. Als Vergeltung für unsere Schuld hat Gott seinen Sohn am Kreuz verbluten lassen. Und das kommt uns zugute, wenn wir das im Glauben annehmen. Haben wir jetzt gar nichts mehr, worauf wir noch so ein bisschen stolz sein könnten? Nein, gar nichts. Weil dieser Freispruch eben nicht nach dem Prinzip von Gesetz und Leistung funktioniert, sondern alleine aufgrund des Glaubens ergeht. Wir halten fest, wir werden von Gott freigesprochen und für gerecht erklärt, wenn wir unser Vertrauen voll auf Jesus setzen. Also durch den Glauben. Unabhängig davon, ob wir das Gesetz eingehalten haben oder nicht. Sonst würde das ja heißen, Gott wäre nur ein Gott der Juden. Ist er nicht ein Gott aller Völker? Ja, aller Menschen. Es gibt nur einen Gott. Und ob du zum jüdischen Volk gehörst oder nicht, nur durch den Glauben spricht er dich von deiner Schuld frei. Wenn wir jetzt den Glauben so betonen, heißt das, dass wir damit das Gesetz aufheben? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Damit bestätigen wir das Gesetz. Schauen wir uns doch einmal ein Beispiel an. Wie war das denn zum Beispiel bei Abraham, dem Stammvater des jüdischen Volkes? Wodurch konnte er vor Gott bestehen? Seine guten Taten, Leistung. Wenn ja, dann hätte er sich darauf hier noch was einbilden können. Aber bei Gott zählt eben etwas anderes. Wie heißt es denn in der Schrift? Abraham glaubte Gott und deswegen wurde er für gerecht erklärt. Ne? Wenn ich wo arbeite, dann bekomme ich meinen Lohn nicht als Geschenk, sondern weil er mir zusteht. Ja, den habe ich mir verdient. Aber hier geht es eben nicht nach dem Leistungsprinzip, nur durch den Glauben an den Gott, der auch die Vollmacht hat, einen Gottlosen von seiner Schuld freizusprechen. Nur durch diesen Glauben werde ich auch einen Freispruch bekommen. Mein König David hat ja schon beschrieben, wie sich ein Mensch glücklich schätzen kann, der von Gott ohne Gegenleistung angenommen wird. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Übrigens, auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham gegeben hat, ist es so. Der Glaube ist entscheidend. Es soll ein Geschenk sein, aus Gnade. Und diese Zusagen, diese Verheißungen, die gelten allen Nachkommen von Abraham. Und das sind nicht nur die Juden, die nach dem Gesetz leben, sondern auch alle anderen Menschen, die ihr Vertrauen so auf Gott setzen, wie das Abraham getan hat. Er ist der Vater von allen, die glauben. Es heißt ja schon in der Schrift, ich habe dich zum Vater über viele Völker gemacht. Und aus der Sicht Gottes ist er das auch, weil er an ihn geglaubt hat. An den Gott, der Tote zum Leben erwecken kann. Der mit einem Wort etwas erschafft, wo vorher nichts war. Ja, da, wo es eigentlich nichts mehr zu hoffen gab, da hat Abraham die Hoffnung nicht aufgegeben. Er hat geglaubt und wurde so zum Vater vieler Völker. Ja, Gott hat ihm ja versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Jetzt muss man wissen, zu dem Zeitpunkt war Abraham ja schon fast 100 Jahre alt. Und ihm war eigentlich völlig bewusst, dass das mit dem Vaterwerden für ihn gelaufen war. Ja, und auch seine Frau Sarah, die war eigentlich schon viel zu alt, um noch Kinder zu kriegen. Aber statt ungläubig an Gottes Zusagen zu zweifeln, hat er Gott geehrt, indem er ihm vertraute. Und sein Glaube ist durch das alles noch gewachsen. Er war völlig überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, dass er das auch tun kann. Und genau wegen diesem Glauben wurde Abraham auch für gerecht erklärt. Übrigens, die Aussage, dass Abraham auf diese Art und Weise für gerecht erklärt wurde, die steht nicht nur wegen ihm selber da. Nein, sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Unserer Sünden muss, ja, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und seine Auferstehung bringt uns den Freispruch. Und jetzt, wo wir aufgrund des Glaubens für unschuldig erklärt worden sind, haben wir durch das, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat, Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir einen freien Zugang erhalten zu dieser Gnade, die die Grundlage ist von diesem neuen Leben, das wir jetzt leben dürfen. Und über das hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und ja, vielleicht auch ein bisschen Stolz erfüllt, nämlich, dass wir einmal in Gottes Herrlichkeit mit dabei sein dürfen. Wir freuen uns auch dann immer noch, wenn uns Sorgen und Probleme quälen. Weil wir wissen, diese schwierigen Situationen, die lehren uns durchzuhalten. Und wenn wir gelernt haben, durchzuhalten, dann macht uns das innerlich stark. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Wir wissen ja, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich meine, Christus ist ja zu einem Zeitpunkt für uns gestorben, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Er ist für Menschen gestorben, die Gott den Rücken zugedreht haben. Und jetzt überleg mal, freiwillig sterben. Das würde jemand ja nicht einmal für einen an sich guten Menschen tun. Am ehesten würde sich jemand vielleicht noch für einen besonders vorbildlichen, besonders wohltätigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, noch mehr, weil wir durch sein Blut jetzt in Gottes Augen als Unschuldige dastehen, ist auch schon klar, dass wir einmal vom Zorn Gottes bewahrt werden. Durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Und das, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir doch jetzt, wo wir Frieden haben mit Gott, durch das Leben des Sohnes erst recht gerettet werden. Und wir freuen uns darüber, dass wir wieder eine Beziehung haben zu Gott. Ja, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Schauen wir doch mal das Ganze noch auf eine bisschen andere Weise an. Durch einen einzigen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde auch der Tod. Und weil alle Menschen gesündigt haben, sind auch alle Menschen dem Tod ausgeliefert. Ja, die Menschen haben schon gesündigt, bevor sie das Gesetz bekommen haben. Doch solange es kein Gesetz gibt, wird das nicht als Schuld angerechnet. Und dennoch hatte der Tod schon in der Zeit von Adam bis Mose über alle Menschen geherrscht. Auch wenn sie nicht wie Adam ein ausdrückliches Gebot von Gott übertreten haben, also nicht auf dieselbe Art und Weise gesündigt haben wie Adam. Adam seinerseits deutet quasi als Gegenbild auf den hin, der noch kommen sollte, den Messias. Dabei gibt es allerdings Folgendes zu beachten. Die Sünde von Adam und die überwältigende Gnade, die Gott uns schenkt, die stehen in keinem Verhältnis. Ja? Der Fehltritt eines Einzelnen hat den Tod über die ganze Menschheit gebracht. Aber Gottes Gnade und Vergebung, die wiegen das mehr als auf. Und so ist dieses Riesengeschenk, das durch einen Menschen, Jesus Christus, der ganzen Menschheit zugänglich gemacht worden ist, umso viel größer. Und die Auswirkungen von diesem Geschenk sind eben auch nicht dieselben, wie die, die die Sünde von Adam gehabt hat. Gottes Urteil über die eine Sünde hat zur Verdammnis geführt. Das Geschenk seiner Gnade aber, eine Reaktion auf unzählige Verfehlungen, hat den Freispruch gebracht. Durch den Ungehorsam des einen sind wir alle unter die Herrschaft des Todes gekommen. Genauso und noch mehr werden durch diesen anderen Menschen, Jesus Christus, alle, die Gottes übergroße Gnade und das Geschenk seiner Gerechtigkeit annehmen, alle die werden leben und herrschen. Wir halten fest, genauso wie eine einzige Sünde Tod und Trennung von Gott brachte, so bringt die Erlösungstat eines einzigen Menschen für alle Menschen Versöhnung mit Gott und neues Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam des einen alle zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam des anderen alle vor Gott für gerecht erklärt. Und jetzt das Gesetz. Das kam erst später hinzu, um das enorme Ausmaß der Verfehlungen deutlich zu machen. Aber da, wo die Summe der Sünden übergroß geworden ist, gerade da zeigt sich auch, wie Gottes Gnade immer noch unendlich viel größer ist. Ja, da, wo bisher die Sünde über alle Menschen geherrscht hat und ihnen den Tod brachte, da herrscht jetzt die Gnade Gottes. Durch sie werden wir von unserer Schuld freigesprochen und gewinnen ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Was für ein abartiger Gedanke. Wenn wir doch für die Sünde tot sind, wie können wir dann noch weiter in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, also diejenigen, die auf Jesus Christus getauft sind, durch die Taufe sozusagen in seinen Tod mit eingeschlossen sind? Durch die Taufe sind wir quasi mitgestorben und mitbegraben. Und so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wenn wir doch fest verbunden sind mit seiner Auferstehung, in seinen Tod mit eingeschlossen sind, dann sind wir doch auch fest verbunden mit seiner Auferstehung. Ja? Wir müssen verstehen, unser alter Mensch, der ist mitgekreuzigt worden. Unser sündiges Wesen hat jeglichen Anspruch auf uns verloren. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und weil wir mit ihm gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Und wir wissen ja, dass Christus, der von den Toten auferstanden ist, nie mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sein Tod, sein Sterben, das ist er gestorben für die Sünde, um sie ein für allemal zu besiegen. Und sein Leben, das lebt er jetzt für Gott. Und das gilt deshalb auch für euch. Und haltet euch daran fest. Geht davon aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Und lebt jetzt durch Jesus Christus für Gott. Seht zu, dass ihr euch auch in eurem sterblichen Leben nicht von der Sünde beherrschen lasst. Dass ihr nicht vom Lustprinzip oder euren Trieben gesteuert werdet. Stellt nicht einen Teil eures Körpers der Sünde zur Verfügung und lasst keinen Bereich eures Lebens zum Werkzeug des Bösen werden. Im Gegenteil. Stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Denn euch ehemals Toten ist ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug sein zur Ehre Gottes, das sich für die gute Sache einsetzen lässt. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, weil ihr euch nicht mehr dem Gesetz unterordnen müsst. Heute steht Gnade über eurem Leben. Soll das jetzt heißen, wir dürfen weiter sündigen, weil die Gnade uns ja vom Gesetz befreit hat? Was für ein abartiger Gedanke. Ja? Habt ihr nicht geschnallt, dem ihr euch unterordnet und verpflichtet, dem müsst ihr auch Gehorsam leisten. Ja, dem du folgst, dessen Sklave bist du auch. Ja, und jetzt könnt ihr aussuchen. Entweder ihr seid Sklaven der Sünde, was in den Tod führt. Oder ihr seid gehorsam gegenüber Gott und er wird euch annehmen. Gott sei Dank. Früher wart ihr Sklaven der Sünde und heute seid ihr Jünger geworden, die von ganzem Herzen dieser neuen Lehre folgen. Freigemacht von der Sünde seid ihr jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Ja, ich bringe diesen Vergleich mit der Sklaverei nur, dass ihr es ein bisschen besser checkt. Ja, ich meine, sind wir ehrlich, früher habt ihr doch in verschiedenen Bereichen eures Lebens quasi wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Jetzt aber, wo ihr von der Sünde befreit worden seid, jetzt sollt ihr euer Leben bewusst wie Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit stellen und gottwürdig leben. Früher als Sklaven der Sünde wart ihr quasi frei von höheren moralischen Ansprüchen. Und was hat es euch gebracht? Vieles, wofür ihr euch heute schämt, weil es letztlich in den Tod führt. Jetzt aber, wo ihr es von der Sünde befreit seid und Gottes Sklaven geworden seid, jetzt tut das, was euch auf dem Weg, Gott ähnlicher zu werden, vorwärts bringt. Tut das, was euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk, das es bei Gott gibt, ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Geschwister, ihr seid also nicht mehr eurer menschlichen Natur gegenüber verpflichtet und müsst euch nicht mehr von ihren Wünschen beherrschen lassen. Weil solange ihr euch von eurem Ego bestimmen lässt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch die Kraft des Heiligen Geistes euer ego-gesteuertes Verhalten abstellt, werdet ihr leben. Und wir wissen ja, dass alle, die vom Heiligen Geist getrieben werden, das sind Gottes Kinder. Den Geist, den ihr da bekommen habt, der macht euch ja beziehungsmäßig nicht zu Sklaven, die wieder Angst haben müssen. Nein, der Geist macht euch zu Kindern von Gott, die ihn Papa, Vater rufen dürfen. Und als seine Kinder sind wir auch Erben. Erben Gottes. Wir erben gemeinsam mit Christus. Und wenn wir jetzt mit ihm leiden, was einfach dazu gehört, dann werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin mir aber bewusst, dass das, was wir jetzt leiden, nichts ist im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die wir einmal miterleben dürfen. Ich meine, die ganze Schöpfung wartet ja schon sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich meine, es ist ja so, auch die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür kann. Aber sie musste sich dem beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Auch die Schöpfung wird aus dieser Versklavung in die Vergänglichkeit hinein befreit werden. Auch sie wird von der zukünftigen der Freiheit profitieren, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir sind uns aber bewusst, dass die ganze Schöpfung bis heute seufzt und unter diesem Zustand stöhnt, wie wenn sie in Wehen liegen würde. Und nicht nur sie, auch wir selbst, obwohl uns Gott doch schon seinen Geist gegeben hat, quasi als Vorschuss auf das zukünftige Erbe. Auch unsere Seele seufzt und wartet sehnsüchtig auf den Moment, wo dieses Kindsein sichtbare Realität wird, nämlich die Erlösung unseres Körpers. Ja, mit der Hoffnung darauf sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die sich schon erfüllt hat, wäre ja keine Hoffnung mehr. Ich meine, wer hofft schon auf etwas, das schon Tatsache geworden ist? Wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, ey, dann bleiben wir da dran, bis sich das erfüllt hat. Übrigens, auch Gottes Geist bleibt da, so dran, wo wir schwach sind. Ja, manchmal wissen wir, ehrlich gesagt, nicht mehr, wie wir richtig beten sollen. Und der Geist Gottes, der hilft uns mit einem Seufzen, ja, was man eben irgendwie nicht in Worte fassen kann. Aber der Gott, der unsere Herzen genau unter die Lupe nimmt, der weiß, was der Geist damit sagen will. Weil der Geist sich eben so für die Heiligen einsetzt, dass es bei Gott auch richtig ankommt. Wie auch immer. Etwas aber wissen wir. Nämlich, dass bei denen, die Gott lieben, letztlich alles zum Guten dient. Bei denen, die nach seinem Plan berufen sind. Denn die, die Gott schon im Voraus ausgewählt hat, also noch bevor es die Zeit gab, die hat er auch dazu bestimmt, dass sie einmal seinem Sohn gleichen sollten, so dass er dann der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und die, die er dazu bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, die hat er auch von ihrer Schuld freigesprochen. Und die, die er so für gerecht erklärt hat, denen hat er auch einen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man da noch sagen? Ey, wenn Gott für uns ist, wer kann denn da noch gegen uns sein? Ich meine, er hat ja noch nicht einmal seinen Sohn verschont. Im Gegenteil, er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere? Ich meine, wird er uns noch irgendetwas vorenthalten? Deshalb, wer will schon Anklage erheben gegen die, die Gott selbst in sein Team geholt hat? Ja, schließlich ist es Gott selbst, der sie von ihrer Schuld freispricht. Wer will uns noch verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferstanden. Er hat die höchste Position neben Gott und setzt sich dort für uns ein. Wer oder was könnte uns also noch von Christus und seiner Liebe trennen? Eine Notsituation? Angst? Verfolgung? Hunger, Armut, Lebensgefahr oder Waffengewalt. Es heißt ja schon in der Schrift, weil wir zu dir gehören, werden wir ständig vom Tod bedroht. Wir werden behandelt wie Schafe, die geschlachtet werden sollen. Aber trotz alledem kommen wir da nicht nur so knapp davon. Nein, wir kommen als Sieger daraus, als Finisher. Dank dem, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder etwas in der Gegenwart noch etwas in der Zukunft, weder böse Mächte oder ein persönliches Hoch oder ein absolutes Tief, nichts und niemand in dieser ganzen Schöpfung wird jemals imstande sein, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Der Liebe, die uns geschenkt worden ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe auf euch vor Augen geführt, liebe Brüder und Schwestern, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Deshalb fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, an dem Gott Freude hat. Ich fordere euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, an dem Gott Freude hat. Das ist echter Gottesdienst. Deshalb passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und lasst euch umgestalten, so dass ihr in der Lage seid, zu beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Das Gute, das Vollkommene, und das, was Gott gefällt. Amen. Ich denke, wir gönnen uns jetzt einen kurzen Moment der Stille, in dem jeder persönlich Gott eine Antwort geben kann auf das, was wir jetzt gerade gehört haben.